Bei uns funktioniert Ihr Kind super. Vielleicht hast du diesen Satz als Lehrkraft schon gesagt oder als Elternteil beim Standortgespräch gehört. Und eigentlich klingt es ja nach einer super Nachricht. Aber oft ist dieser Satz der Anfang einer ganz anderen Geschichte, die erst zu Hause erzählt wird. Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Der Begleiter. Es ist die erste Folge in diesem neuen Jahr 2026 und ich hoffe natürlich, du bist gut gestartet und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Spannungsfeld, das fast jeder kennt, der mit Kindern lebt oder arbeitet, und zwar die Schule. Die Schule zwischen Leistung und Beziehung. Wir sprechen heute darüber, was passiert, wenn Kinder sich über Stunden anpassen, Reize unterdrücken und Rollen spielen, die ihnen eigentlich nicht entsprechen. Wir sprechen über Masking. Und ich möchte mit dir klären, warum fliegen zu Hause die Fetzen, wenn in der Schule doch alles top war? Und wer zahlt am Ende eigentlich den Preis für dieses unsichtbare Funktionieren? Und wie kann eine Schule aussehen, die das Nervensystem der Kinder wichtiger nimmt als die absolute Stille und das Erreichen der Lernziele? Willkommen bei Der Begleiter, dem Podcast, wo Wissenschaft, Haltung und Herz einander begegnen. Ich bin Julian Lehnhardt und hier geht es um Fragen, die Orientierung geben und um das, was Kinder und Erwachsene wirklich bewegt. Schön, dass du hier bist und los geht's. Und wir gehen gleich rein und vielleicht kennst du diesen Satz aus der Schule: Bei uns funktioniert das Kind super. Hast ihn vielleicht selber mal gesagt, wenn du Lehrkraft bist, oder ihn gehört als Elternteil. Und von außen klingt das natürlich super. Kind macht mit, fällt nicht auf, stört nicht, bewältigt seine Aufgaben. Und manchmal ist es aber so, dass die Eltern dann was ganz anderes erzählen, wie es zu Hause ist. Dass vielleicht zu Hause Meltdowns gibt, dass die Tür, sobald die Tür aufgeht, der Ranzen irgendwie in die Ecke fliegt, dass Kleinigkeiten schon Tränen, Wut oder komplettes Zumachen auslösen, dass das Kind nicht so viel erzählt oder sich sehr schnell in zum Beispiel Medien flüchten möchte. Und das Ganze hat ja damit zu tun manchmal, dass Kinder während der Schulzeit, aber auch schon im Kindergarten, sehr viel maskieren. Das heißt, sie verstellen sich. Das heißt, sie leisten eine unglaubliche Anpassungsarbeit. Die kostet ganz viel Energie, quasi jemand zu sein für 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, der sie gar nicht sind. Das heißt, die Kinder müssen Impulse aushalten, unterdrücken, müssen vielleicht Reize wirklich aktiv ausblenden, bemühen sich still zu sitzen, bemühen sich gegen ihr Körperbedürfnis zu arbeiten. Und das sieht dann von außen vielleicht ruhig aus, aber von innen ist das Daueranspannung. Und wie gesagt, dieses unsichtbare Funktionieren, das nennt man Masking, das betrifft vor allem Kinder aus dem Autismus-Spektrum, aber auch Kinder mit ADHS und ganz generell kann es Kinder betreffen, dass sie eben ja in der Schule eine Maske aufsetzen, damit sie funktionieren und die dann zu Hause, wenn sie über die Türschwelle kommen, dass sie die Maske ausziehen, dass die Maske fällt und dann auch der Druck ablässt. Das kann man mit einer Colaflasche vergleichen. Eine Colaflasche, die den ganzen Tag in der Schule Mentos oder auch im Kindergarten Mentos reinbekommt, aber der Deckel bleibt zu. Und in dem Moment, wo sie nach Hause kommen oder von der Schule abgeholt werden, manchmal vom Kindergarten abgeholt werden, da machen die Kinder quasi, können sie es nicht mehr aushalten, diesen Druck, und der Deckel geht auf von der Colaflasche. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn in so einer Colaflasche 10, 15, 20, 30 Mentos ja drin sind, was dann passiert. Und so ist das ungefähr bei unseren Kindern. Und wenn wir dann eben ja sagen, in der Schule funktioniert es, die Schule funktioniert, alles top, dann frage ich mich natürlich, wer zahlt eigentlich dafür den Preis? Und mir ist wichtig, dass es heute nicht um Lehrerbashing geht, denn viele Lehrpersonen wollen Beziehungen, stehen aber in Klassen mit 20, 25, in Chile, in Panama teilweise 45 Kindern, eine Lehrperson. Und die haben ja einen Lehrplan im Nacken, die haben einen Auftrag, Leistung, Ergebnisse, die haben Standortgespräche, müssen Dinge planen, müssen eben Lernziele erreichen, müssen aber auch innerhalb eines Kollegiums Dinge erfüllen, stehen da auch in gewisser Weise unter Druck. Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ja, die Lehrer müssen jetzt alles anpassen, weil sie es gar nicht können, weil sie eben auch in diesem System ein bisschen gefangen sind. Und diese Analyse vom System Schule, Eltern stehen unter Druck, Lehrkräfte stehen unter Druck, glaube ich, passt ganz oft. Und mittendrin ist halt eben das Kind bzw. das Nervensystem vom Kind. Und da will ich kurz drauf schauen nochmal. Wir haben das in der letzten Folge, wo es um die Wut ging, auch schon mal angesprochen, das Nervensystem des Kindes. Und stell dir mal ein Kind in einer Klasse vor, das als unauffällig beschrieben wird. Wenn man es von außen anschauen würde, würde man vielleicht sehen, dass es ja leise ist, dass es still sitzt, dass es vielleicht mitschreibt. Wenn man ganz genau hinschauen würde, würde man vielleicht kalte Hände sehen, hochgezogene Schultern, vielleicht einen festen Kiefer, vielleicht einen starren Blick oder einen sehr abschweifenden Blick. Vielleicht bewegen sich die Zehen oder die Finger in den Hosentaschen oder unter dem Pult. Und vielleicht ist es innen drin. Mach keinen Fehler, fall nicht auf, sei normal, denk nach, red nicht dazwischen oder träum nicht weg. Und in der Schule nennt man das eben Selbstkontrolle und das wird oft sehr, sehr positiv auch tituliert. Da Disziplin, Resilienz, Kontrolle funktionieren. Das Nervensystem würde vielleicht sagen Alarm- und Daueranspannung. Und wir kennen ja mittlerweile unser Gehirn, wir wissen, da gibt es eben das Alarmsystem, die Amygdala, und da gibt es den präfrontalen Kortex, den wir eben brauchen für das Planen, Nachdenken, für die Kreativität, aber auch fürs Ausführen. Und das ist quasi so eine Chefetage und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt im Büro sitzt, ihr seid die Chefs und ihr hört die ganze Zeit diesen Alarm, diesen Feueralarm. Was wird da in dem normalen Büro passieren? Na klar, entweder alle würden natürlich aus dem Büro rausgehen, aber vor allem übernimmt dann nicht mehr der eigentliche Chef das Handeln, sondern der Sicherheitsbeauftragte. Und der Sicherheitsbeauftragte in unserem Gehirn, der kennt eben nur ja, Kampf, Flucht oder Erstarren. Das ist dieses auf Überleben quasi getrimmte Verhalten. Und dann ist die Chefetage fast offline geschaltet. Und wenn wir in diesem Moment dann konzentriertes Arbeiten, ruhiges Sitzen, gute Noten erwarten, dann kostet es halt unglaublich viel Energie. Und die Energie, die muss natürlich irgendwann raus. Und wo geht die raus? Natürlich bei euch zu Hause. Und das ist dann eigentlich ein Lob für alle Eltern, wenn die Kinder zu Hause sich so sicher fühlen, dass sie diesen Druck rauslassen können, diese Anspannung. Das ist natürlich nicht schön. Und deswegen die Frage, wer zahlt den Preis dazu? Natürlich einerseits bezahlt es das Kind, das Nervensystem vom Kind, und andererseits bezahlt es ihr. Und wie können wir den Kindern da helfen? Wie können wir den Kindern helfen? Als Sofortmaßnahme innerhalb des Schulsystems, wie können wir aber auch mit den Lehrkräften darüber sprechen und was können wir vielleicht mit den Lehrkräften auch tun, um unsere Kinder ja da zu unterstützen? Und erstmal geht es darum, um das Wissen, um zu erkennen, mein Kind maskiert in der Schule. Und wenn ihr das Gefühl habt, ja, mein Kind maskiert ziemlich viel in der Schule, es kommt immer mit einer ganz hohen Anspannung nach Hause, es flüchtet sich vielleicht eben in die regulierenden Medien, irgendwie ist es, ihr habt so das Gefühl, vielleicht passiert auch genau das, was ich angesprochen habe, es wird losgelöst, es ist aufgelöst, wenn es nach Hause kommt, dann wäre der erste Schritt das Gespräch suchen. Und wenn dann eben die Lehrer sagen, ja, es funktioniert super in der Schule, hellhörig zu sein, genau zu fragen, woran macht ihr denn das fest, dass es so gut funktioniert? Wie geht's denn meinem Kind? Und ein bisschen nachzuschärfen, wie ist denn wirklich die Beziehung auch zwischen Lehrpersonen, zwischen Lehrkraft und dem Kind? Denn die Sicherheit, die wir einerseits zum Lernen brauchen, aber auch zur Regulation, die entsteht vor allem durch Beziehung. Die Sicherheit entsteht dadurch, dass Kinder wissen, ich darf hier sein, so wie ich bin. Und ich bin auch richtig, wie ich bin, auch wenn ich Grenzen zum Beispiel habe, auch wenn ich, ja, meinen Reizen nachgehe, meinen Impulsen nachgehe, wenn ich mal aus dem Fenster schaue, wenn ich mal das mache, wenn ich mal dazwischen plappere. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass die Kinder wissen, ich muss nicht nur funktionieren. Ich darf auch so sein, wie ich bin. Und der nächste Schritt ist natürlich, wie können wir unseren Kindern letztendlich helfen oder sie dabei begleiten, sich zu regulieren in der Schule? Denn es ist ganz klar, wenn alle Kinder das machen würden, was ihnen als erstes in den Sinn kommt, dann hätte die Lehrperson noch weniger Chancen, irgendwie Unterricht zu machen, geschweige denn guten Unterricht zu machen. Und ich finde, da ist es wichtig, dass man ja wirklich auch das Nervensystem ernst nimmt und auch die Schüler quasi ernst nimmt, die Kinder. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass in Schulen, auch schon in Kindergärten, aber dann vor allem auch in Schulen, zusammen entdeckt wird, was brauche ich eigentlich, um gut zu lernen? Was brauche ich? Was braucht mein Körper? Wie funktioniert mein Gehirn? Was braucht mein Gehirn, damit ich gut lernen kann, damit ich mich wohlfühle, damit ich positiv funktionieren kann? Und vielleicht ist das so eine erste Frage, wie sähe Unterricht eigentlich aus, wenn wir Kinder, Nervensysteme, Gehirne, Unterschiedlichkeiten ernst nehmen würden und erst dann über Leistung sprechen. Und lass uns dafür mal in zwei unterschiedliche Klassenzimmer gehen. Wir überspitzen das natürlich, völlig klar. Im ersten Klassenzimmer, da sitzen alle still, sitzen alle extrem konzentriert, die Augen sind offen, die Hefte sind offen. Vielleicht bewegen sich sogar die Stifte, es wird ganz gewissenhaft aufgeschrieben und mitgeschrieben, was die Lehrerin sagt. Und wenn man durchs Fenster schauen würde, dann würde man vielleicht sagen, hier läuft's, hier funktioniert Schule. Wir sehen aber nicht so richtig, was gerade innerlich passiert bei den Kindern. Und wir wissen auch nicht so richtig, wer nur funktioniert, wer gar nicht mehr bei sich ist, sondern nur noch versucht, in diesem System zu sein, mitzuschwimmen. Und jetzt schauen wir mal in den zweiten Raum, da ist es ein bisschen lauter, ist ein bisschen chaotischer, Kinder stellen Fragen, stellen Hypothesen auf, der eine steht kurz auf, um sich was zu holen, der andere, der sitzt gar nicht am Tisch, sondern steht an seinem Pult, der eine sitzt oder liegt unter dem Tisch, der nächste, der ist gar nicht im Klassenzimmer, sondern im Flur, die nächsten drei, die sitzen im Nebenraum und es ist nicht laut im Sinne von Geschrei, aber es ist schon ein bisschen anderer Geräuschpegel da. Die einen haben vielleicht Fidget-Toys in der Hand, die anderen haben vielleicht Bänder unter dem Pult, wo sie mit den Füßen spielen können. Die einen, wie gesagt, die sitzen vielleicht, die anderen stehen. Und es wird gearbeitet und es ist Bewegung im Raum. Von außen könnten wir dann sagen, ja, es ist unruhig, es ist nicht so diszipliniert. Von innen könnte es aber sein, die Kinder trauen sich, etwas zu sagen, die Kinder trauen sich nachzufragen, die Kinder trauen sich so zu lernen, wie sie lernen können, wie sie lernen möchten. Und sie fühlen sich sicher genug auch, nicht perfekt zu sein. Denn Ruhe heißt ja nicht automatisch Sicherheit und Lautstärke heißt nicht automatisch, dass Lernen nicht möglich ist. Das verwechseln wir nämlich manchmal. Wir denken, das Gehirn braucht Ruhe, um lernen zu können, aber eigentlich braucht das Gehirn Sicherheit und Sicherheit kommt eben auch von Ausgeglichenheit, von dem ausgeglichenen Nervensystem, nicht von dem nur ruhigen Nervensystem. Und ein Kind kann laut in Bewegung sein und sich zum Beispiel dabei regulieren, das heißt das Nervensystem ausbalancieren. Und das Problem ist ja so ein bisschen, dass Lehrkräfte an Ruhe und Leistung oft gemessen werden und gar nicht an der Qualität von Beziehungen. Ich glaube, wenn wir jetzt in den zweiten Raum reingehen, da glaube ich, da weiß die Lehrerin oder die Lehrperson, der Lehrer ganz genau, welches Kind wie lernt. Und die Kinder wissen es aber auch selber. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung, wenn man das mit Kindern entdeckt hat. Wie funktionierst du? Wie funktioniert die Klasse? Und sie haben Klassenregeln entworfen, sodass auch jeder lernen kann, dass die Kinder, die Stille brauchen, eben zum Beispiel im Nebenraum sitzen können, wo es dann vielleicht besondere Regeln gibt, wo es ganz still sein muss. Und ich glaube, das ist dann so eine Schule, wo man merkt, da ging es erst ums Lernen an sich. Und auch um die Selbstführung, um die Selbstständigkeit und dann um das eigentliche Akademische, um Noten, um Leistung etc. pp. Und ich glaube, immer ein Kind, das super funktioniert, das ist eben nicht perfekt angepasst. Also das heißt nicht, dass alle 24 Kinder gleich funktionieren, sondern für mich ist ein Kind und auch Schule, die super funktioniert, Chaos. Chaos im Sinne von, jeden Tag kann es ein bisschen anders sein, weil Kinder jeden Tag ein bisschen anders sind und es ist Chaos, weil wir nicht immer perfekt reagieren. Es ist Chaos, weil es nicht nur den einen Weg gibt, aber es gibt klare Werte, es gibt klare Richtlinien in diesem Chaos. Also strukturiertes Chaos kann man vielleicht sagen. Und ich glaube, wenn so Schule funktioniert, dann ist es eben auch ein erster wichtiger Schritt, dass man dass Kinder nicht mehr maskieren müssen, sondern dass man auch sagt, hey, beides funktioniert langfristig. Leistung und Beziehung. Und dann ist es nicht mehr dieses Spannungsfeld, was eben am Ende irgendjemand bezahlen muss. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Lehrer vielleicht auch die Unterstützung bekommen, dass Lehrer auch den Raum bekommen, die Zeit mit ihren Kindern, das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um die einzelnen Kinder, sondern es geht um den Klassenverbund, dass man gemeinsam Zeit hat, zu entdecken, auf den Weg zu gehen, was brauchen wir als Gemeinschaft, damit jeder so lernen kann, wie er lernen kann. Nicht nur wie er möchte, sondern wie er lernen kann, dass jeder quasi in einen lernfähigen Status kommt jeden Morgen. Durch Check-ins kann man das anschauen. Man kann Strategien entwickeln, man kann gemeinsam Achtsamkeitsübungen zur Routine machen, man kann immer wieder prüfen, wie geht's jedem. Wenn man das gemeinsam, wenn man die Zeit, die Ressourcen, die Kraft hat, auf diesen Weg zu gehen, ich glaube, dann wird auch eine Schule letztendlich ein Ort, wo sich jeder gesehen fühlen kann, wo jeder gerne hingeht und wo jeder in einem gewissen Rahmen funktioniert, der ihm trotzdem erlaubt, eben auch sich regulieren zu können. Das heißt, ich sage auch mal nein, ich widerspreche auch mal der Lehrerin oder dem Lehrer, ich widerspreche auch mal dem System als Kind, weil ich sage, jetzt bin ich gerade nicht in dem Modus oder jetzt ist mein Nervensystem nicht so reguliert, dass ich lernen kann. Ich möchte erstmal 20 Minuten draußen rennen. Und wenn Kinder so mutig sind, das für sich zu entscheiden, dann werden sie auch so mutig sein, dann wieder reinzukommen und weiterzulernen. Dann nehmen sie es nicht mit nach Hause und dann würden letztendlich natürlich jeder profitieren, weil sich es vielleicht dann auch nicht so entlädt zu Hause. Das ist so ein bisschen meine Vision von Schule und vielleicht eine Anregung, wie wir dieses Spannungsfeld auflösen können. Und wenn wir all das betrachten, das Masking, den Druck auf die Lehrkräfte und die stille Anspannung in den Familien, dann kommen wir an einer philosophischen Frage eigentlich gar nicht mehr vorbei. Wem gehören eigentlich unsere Kinder? Oft wirkt es ja so, als hätte der Staat ein Anrecht auf sie, um sie zu funktionierenden, mündigen Bürgern zu formen. Oder als wären sie der verlängerte Arm unserer eigenen Wünsche. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Sichtweise. Eine, die uns demütig werden lässt. Und dazu habe ich dir ein Gedicht von Khalil Gibran mitgebracht, der dieses Spannungsfeld für mich perfekt auflöst. Es heißt Eure Kinder. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht, des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körper ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen, denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Ich möchte dir diese Frage für die nächsten Tage mitgeben. Wo siehst du deine Rolle? Bist du jemand, der das Kind passend macht für ein System oder bist du ein Begleiter, der den Bogen hält, damit der Pfeil seinen ganz eigenen Weg fliegen kann? Woran merkst du heute, dass dein Kind bei sich bleiben darf, anstatt sich anpassen zu müssen? Und diese Frage ist nicht nur für Eltern, sondern auch für Lehrkräfte, Pädagogen und alle, die mit Kindern arbeiten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch bitte mit anderen Eltern, Lehrkräften, Lernbegleitern und tu mir vielleicht einen kleinen Gefallen, wenn du möchtest. Bewerte diesen Podcast gerne bei Apple, bei Spotify oder wo du ihn gehört hast. Das hilft mir unglaublich dabei, dass die Themen die Menschen erreichen und ich natürlich auch Feedback von euch bekomme. In 2 Wochen gehen wir dann noch einen Schritt weiter und schauen uns an, warum wir oft das Gefühl haben, immer noch mehr aus unseren Kindern rausholen zu müssen. Die nächste Folge trägt den Titel »Hört auf, eure Kinder zu optimieren«. Und das war die 4. Folge von Der Begleiter. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute für dich und deine Familie.